Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Folge 26 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Ich bin Jans Kodlarek und ich knüpfe heute an eine Weihnachtstradition an. Ja, also keine Jahre alte Weihnachtstradition, aber nichtsdestoweniger eine Weihnachtstradition. Ehrlich gesagt eine ziemlich neue Weihnachtstradition, denn ich habe letztes Jahr damit angefangen. Nämlich die Tradition, dass ich zur Weihnachtszeit mir Verschwörungserzählungen vornehme oder auch Verschwörungstheorien, wie wir sie wahrscheinlich auch gleich im Gespräch ein wenig nennen werden. Im Gespräch nehme ich mit Michael Butter. Hallo Michael.
Hallo Jan.
Hey, kurzer Rückblick von meiner Seite, was ich damit meine mit Tradition, ein Traditionchen vielleicht vielmehr, denn ich habe letztes Jahr im Podcast Folge Nummer 12 mit Jenny Winkler und Tobias Meilicke von der Beratungsstelle Veritas, der Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen, auch darüber werden wir wahrscheinlich auch später ein bisschen reden, geredet über Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, über Konspiratives und was das Ganze so zur Festzeit auf sich hat. Also nicht unbedingt, dass das saisonal bedingt ist. Also das konspirative Denken ist ein jährlicher Allrounder, könnte man durchaus so sagen. Aber weil Menschen ja zur Weihnachtszeit zusammenkommen, vielleicht anreisen von weiter weg, sich am Weihnachtstisch zusammenfinden, finden ja nicht nur Kartoffelsalat, Würstchen, Gans und Wein oder was auch immer man präferiert zur Weihnachtszeit Platz, sondern vielleicht auch Streit, vielleicht auch Lautstärke, vielleicht auch Konspiratives. Und das heißt, wir werden heute in der heutigen Podcast-Folge abermals und ergänzend, möchte man sagen, denn man kann diese Folge von letztem Jahr und diese, glaube ich, ganz gut nebeneinander und gegeneinander hören, wir werden, glaube ich, viel ergänzen, viel aufgreifen, werden wir darüber sprechen, was Verschwörungstheorien sind, wie wir mit ihnen umgehen sollten. Und zwar gesellschaftlich, aber auch sicherlich ganz individuell. Ja, Michael, zu dir erstmal ganz, ganz wichtig. Du bist in der Verschwörungstheorie-Forschung aktiv und zwar auch schon lange. Du lehrst amerikanische Literatur. zu lange sogar. Okay, das ist die Frage, ich muss dich vorstellen. Ich habe die Frage natürlich, wie lange und was du da genau machst, die kommt gleich. Aber erstmal zu dir. Du machst das schon eben so lange, dass ich dich zur Recherche zu meinem Buch auch super gerne gelesen habe, auch das. Also ich freue mich total, dass wir sprechen, weil ich habe ja selber 2019 auch schon eine ganze Weile her Wahrheit und Verschwörung geschrieben, dazu mit großem Interesse und vorab auch jede Menge von dir gelesen. Also du bist in dem Sinne einerseits irgendwie Kollege, aber andererseits eben auch um Längen und Expertisen voraus, weil du das Ganze eben schon viel intensiver als ich machst und viel mehr. Du hast Forschungsprojekte geleitet, du leitest immer noch Forschungsprojekte dazu, du lehrst amerikanische Literatur und Kulturgeschichte in Tübingen, du bist Professor, du hast mehrere Bücher diesbezüglich publiziert, du hast 2018 Nichts ist, wie es scheint veröffentlicht, über Verschwörungstheorien heißt das Buch, das habe ich sehr gerne gelesen, mit sehr viel Gewinn gelesen damals schon und da ging es letzten Endes um auch ja die Theorien, die Erzählungen, die uns damals schon begleitet haben, ne? Flüchtlinge und der große Austausch und natürlich das Ganze, was so zaghaft angefangen hat, aber leider auch vehementer geworden ist die letzten Jahre. Und jetzt hast du nachgelegt und bevor ich jetzt hier so einen runterratter und es zum ultralangen Monolog wird, was hast du denn nachgelegt? Was hast du denn gerade jetzt veröffentlicht? Was hat es denn mit deinem neuen Buch auf sich? Ich kann ja schon den Titel verraten, es heißt Die Alarmierten.
Ja, Die Alarmierten ist in vielerlei Hinsicht die Fortsetzung dieses Buches von 2018. Und einerseits macht es das, was eine Fortsetzung machen soll. Es setzt einfach fort, indem ich mir anschaue, was ist denn so passiert mit Verschwörungstheorien quasi seitdem. Wir hatten ja eine Pandemie und wir hatten die Invasion der Ukraine, also eine Reihe von Ereignissen, die ihre Verschwörungstheorien mit hervorgebracht haben. Und gleichzeitig ist es ein Buch, das dann auch etwas radikal anders macht, indem es nämlich im Grunde auf so eine Metaebene geht und sich anschaut, wie reden wir eigentlich in Deutschland über Verschwörungstheorien und warum ist das vielleicht nicht immer ganz hilfreich und ideal.
Ja, was Verschwörungstheorien anrichten, ist der Untertitel. Hier so ein paar Worte vom Verlag vielleicht. Also du sagst schon, es ist der Anschluss an deinen Bestseller von vor ein paar Jahren, muss man wirklich sagen. Hat sich auch gut verkauft, was ich super finde. Ich wünsche dem jetzigen Buch auch viel Erfolg. Und das vielleicht schon als Spoiler vorab, es lohnt sich. Also ich habe es quer gelesen in der Vorbereitung, nicht jede Seite geschafft bis heute. Habe es erst seit ein paar Tagen, finde es aber total erkenntnisreich. Und der Verlag schreibt, spätestens seit der Corona-Pandemie sind Verschwörungstheorien ein Signum unserer Zeit. Je komplexer unsere Welt wird, desto mehr Menschen scheinen für ihre erklärenden Sinnangebote empfänglich. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat ein ganzes soziales Netzwerk in eine Schleuder für konspirationistische Erzählungen verwandelt. Donald Trump, der mächtigste Mensch der Welt, amtiert als Conspiracy Theorist in Chief im Weißen Haus. Zitat Ende. Ja, das heißt, du knüpfst an einen Zeitgeist an, einerseits. Man hat ja fast den Eindruck, es wird schlimmer. Oder erstmal teilst du diesen Eindruck? Wird es die letzten Jahre schlimmer überhaupt? Oder ist das nur ein Eindruck, den wir haben? Da steht ja schon zur Debatte, oder?
Also ich glaube, es hängt davon ab, was wir mit schlimmer meinen und wo wir hinschauen. Wenn wir mit schlimmer meinen, dass mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben, dann können wir zum Beispiel sowohl für Deutschland als auch für die USA mit sehr großer Sicherheit sagen, nein, dem ist nicht so. Wenn wir mit schlimmer meinen, dass Verschwörungstheorien einflussreicher und vielleicht auch gefährlicher werden, dann kann man mit Hinblick auf die USA sagen, das ist auf jeden Fall so. Also auch ich hätte als Amerikanist mir 2018 oder auch 2020 oder auch 2022 nicht vorstellen können, was da passiert ist seitdem und welche Rolle Verschwörungstheorien dabei spielen. Wenn wir dann nach Deutschland schauen, muss man dann, glaube ich, nochmal differenzierter draufsehen, weil ich glaube, dass Verschwörungstheorien in Deutschland, das ist auch eines der Argumente des Buches, eher ein Symptom als eine Ursache der Krise sind, die wir gerade erleben.
Vielleicht bevor es wirklich in die Sache geht, die terminologische Frage. Ja, also ich werde und ich habe das, handhabe das seit einigen Jahren so. Ich benutze das Wort Verschwörungstheorie und das Wort Verschwörungserzählung nicht ganz äquivalent, nicht ganz gleichbedeutend, aber relativ synonym. Ja, das heißt, ich nutze mal Verschwörungserzählung, wenn ich eher auf das Narrative, also es sind ja oft so drehbuchartige Strukturen. Ne? Also wir werden heimlich irgendwie islamisiert oder würden oder wir Ich weiß nicht, es gäbe irgendwelche Kinderhandelsringe in Pizzerias und was es nicht alles gibt. Also es sind ja so ganz so Bösewichtgeschichten mit ganz viel Konspiration. Deswegen verwende ich Erzählungen, wenn ich eher darauf abziele. Gleichwohl hast du im Buch selber, aber auch schon vor Jahren argumentiert, dass das eigentlich Quatsch ist, dass wir in Deutschland auf diese Erzählungen oder Verschwörungsmythos oder Verschwörungsideologie, also dass wir so eine Phobie haben. Ne? Es gibt ja fast schon eine Phobie vor dem Wort Verschwörungstheorie. Wie findest du das und warum ist das so?
Ja, also ich glaube, wir beide sind da gar nicht so weit auseinander, weil ich ja zum Beispiel auch im Buch auch durchaus von Verschwörungserzählungen spreche, nachdem ich dann mal versucht habe, das Ganze so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Es geht mir im Buch vor allem erstmal darum zu verstehen, warum es denn eben diese Phobie gibt in Deutschland, warum man nicht von Verschwörungstheorien sprechen möchte, warum man dann nicht nur ja von Verschwörungserzählungen spricht, sondern eben auch von den Mythen, von den Ideologien, warum man dann nicht mehr von Verschwörungstheoretikern spricht, sondern von Verschwörungserzählern, also wo dann wirklich die Wörter so ein bisschen absurd werden teilweise. Und ich glaube, das hat so mit so einer ganz starken mit so einem ganz starken Abgrenzungsbedürfnis zu tun. Man möchte der anderen Seite, die man dann eben ganz oft eben auch so als potenziell irrational, gefährlich, extremistisch wahrnimmt, quasi nicht mal zu erkennen, dass die eben auch Theorien haben, eben auch versuchen, sich die Welt zu erschließen. Und das wird dann begründet eben auf relativ tönernen Füßen, wie ich versuche zu zeigen, immer wieder unter Rekurs dann auf Karl Popper. Oder es wird ein bestimmter Theoriebegriff hochgehalten, der aber auch selbst in der Wissenschaft nicht mehr so richtig verbreitet ist. Und das versuche ich zu kritisieren und auseinanderzunehmen und komme dann zu dem Ergebnis, dass Verschwörungstheorie wirklich eigentlich der beste und angemessenste Begriff ist, auch gerade für jemanden, der international sehr viel unterwegs ist, so wie ich, weil einfach international der Begriff komplett unumstritten ist. Und wir aber zum Beispiel den Begriff der Verschwörungserzählung sehr sinnvoll verwenden können, genau für das, was du gerade beschrieben hast, nämlich für wirklich konkrete Artikulationen, also einen bestimmten Text, einen bestimmten Post, ein Video, das wir irgendwo finden, wo wirklich eine Geschichte erzählt wird, wo es einen Bösewicht gibt und wo es Helden gibt, wo das Ganze ja dann oft so eine melodramatische Struktur hat, dann können wir sehr gut von Verschwörungserzählung sprechen, müssen allerdings auch anerkennen, dass Verschwörungstheorien ja auch anders artikuliert werden können. Also Sebastian Herrmann aus Leipzig hat da sehr viel dazu gearbeitet, dass das auch quasi über Datenbanken passieren kann, dass das sehr spielerisch passieren kann heutzutage und dass die narrative Struktur gar nicht so ausgeprägt sein muss. Und insofern sehe ich quasi die Verschwörungserzählung als die privilegierte, aber nur eine Form, wie Verschwörungstheorien quasi wirklich sich konkret manifestieren. Und Verschwörungstheorie ist für mich im Grunde das, was da so drüber liegt, auf einer abstrakteren Ebene, das eher abstraktere kulturelle Narrativ. Und das ist ja das Level, auf dem wir meistens über Verschwörungstheorien sprechen. Wenn wir jetzt sagen, wir reden von der Verschwörungstheorie des großen Austauschs, dann haben wir ja nicht einen bestimmten Text im Sinn oder ein bestimmtes Video im Normalfall, sondern wir reden über all diese Texte und Videos zusammen und was sich daraus kondensieren und abstrahieren lässt. Und auf der Ebene würde ich eben sagen, ist der Begriff der Verschwörungstheorie wirklich sehr sinnvoll.
Ja, du hast tatsächlich auch ganz früh in der Pandemie oder ganz früh in der Pandemie, jedenfalls in der Pandemie, fast ziemlich genau vor 5 Jahren auf den Tag genau, wir zeichnen übrigens am 16.12. auf, nicht, dass es groß wichtig ist, aber es ist ja immer ganz interessant, also Mitte Dezember. Du hast im Dezember 2020 einen Artikel veröffentlicht auf Zeit Online, den ich sehr gerne gelesen habe und auch ab und an vorzeige, wenn es um diese Frage geht, Erzählung oder Theorie, der heißt, nennt sie beim Namen. Ja, und da ist dann letzten Endes schon also überall auf der Welt heißt es dort als Beschreibung wird von Verschwörungstheorien gesprochen, nur in Deutschland hat sich der Glaube ausgebreitet, dass dieser Begriff schädlich und falsch sei. Also, du hast dich schon früh auch als für eine terminologische Präzision eingesetzt. Das fand ich super. Und ich nutze das auch immer als Einstieg, dass man dann gemeinsam überlegen kann, also jetzt zum Beispiel bei Workshops oder so, was ist denn eine Theorie, ne? Also genau erkenntnistheoretisch gesehen. Wie bauen wir denn Modelle auf, die die Wirklichkeit beschreiben? Das sind natürlich ganz eigene Baustellen. Erkenntnistheorie und so eine Wissenschaftstheorie, das sind ja eigene größere Baustellen, die dann meist das Feld übersteigen. Aber es ist total spannend, damit mit Leuten drüber zu reden. Aber gleichwohl ist es auch total nervig, dann so von Laien korrigiert zu werden, oder? Das also habe ich dann auch manchmal, dass ich auf was poste auf Blue Sky im Netz oder vor Jahren auf Twitter, als ich noch da war, und dann kommt wer an, wenn ich Verschwörungstheorie schreibe, und dann tut jemand so, als hätte ich das ganz böse T-Wort gesagt, dass man so quasi das VT-Wort quasi, ne? Ach, darfst du doch nicht. Das ist doch keine Theorie. Und so. Und von jemand, der keinerlei Expertise hat und der keinerlei letzten Endes ja eigentlich, was ist keiner Erklärungskompetenz. Wir müssen aufpassen, dass das hier jetzt nicht in zwei arrogante Akademiker ziehen vom Leder abgleitet. Aber so, ne? Also verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe sehr gut, was du meinst, und ich kenne das natürlich auch. Ich habe auch mittlerweile bei Vorträgen aufgehört, das groß zu thematisieren, warum ich den Begriff verwende. Ich sage dann in so einem Halbsatz manchmal, ich halte das für den angemessenen Begriff, und wenn Sie das interessiert, können wir eine Diskussion darüber sprechen, weil ich es ein bisschen leid bin, das immer weiter auszuführen. Ich verstehe aber natürlich die Menschen, die kommen und einen kritisieren, weil warum kritisieren die einen? Weil sie eben in den seriösen Medien und auch von seriösen Politikerinnen diesen Begriff eigentlich so gar nicht mehr hören, sondern wenn quasi aus dem Innenministerium da eine Pressemitteilung kommt oder aus dem Forschungsministerium, dann wird im Normalfall halt nicht von Verschwörungstheorien gesprochen, sondern es wird von Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen gesprochen. Wenn der Nachrichtensprecher in der Tagesschau über das Thema spricht, dann sagt er das auch. Und dann kann man ja durchaus nachvollziehen, dass die Leute dann denken, ja, das ist der falsche Begriff. Man könnte es auch positiv wenden und sagen, na, wenn die Leute kommen, den Begriff kritisieren, der Verschwörungstheorie, dann sind sie meistens noch nicht so selbst im verschwörungstheoretischen Milieu drin, weil da wird der Begriff ja noch weiterhin im Grunde so verwendet wie vor 10, 15 Jahren und ist der Dominante, und die anderen haben sich da nicht so durchgesetzt.
Ja, für alle, die es interessiert, Nancy beim Namen heißt der Text von Michael, oder im neuen Buch führst du es auch länger aus. Ich glaube, das Terminologische übersteigt hier dann vielleicht auch so ein bisschen das, was wir, beziehungsweise nicht unbedingt, ne? Also, weil der Mechanismus, wie Verschwörungstheorien funktionieren, ist ja theoriehaft, in dem Sinne, dass sie uns etwas erklären wollen, erzählen wollen über die Welt, beides. Aber andererseits findet keine Verifikation, Falsifikation in dem Sinne statt, wie es, wie man es manchmal so trivialer und naiverweise so von Theorien denkt, ne? Also eine echte Theorie, würde man denken, schaut in die Welt mit der Lupe und überprüft Annahmen auf Wahrheit oder eben auf Falschheit. Also Verifikation und Falsifikation. Und das passiert eben in dieser Verschwörungstheorie-Logik eher nicht. Da behauptet man eben irgendwas. Und also Corona sei, weiß ich nicht, von Marsmännchen von Außerirdischen auf die Erde gebracht worden oder irgendwas Absurdes. Und wenn man dafür dann eben keine Verifikation findet, also keine Bestätigung, dann sagt man, okay, das können wir auch nicht wissen, weil es wird uns ja aktiv verheimlicht. Oder es wird ja vertuscht. Es ist ja ein Komplott, das zu vertuschen. So, ne? Also da ist ja irgendwie was dran am Erkenntnisprozess. Aber nichtsdestoweniger finde ich irgendwie, ja, es ist müßig. Es ist total müßig.
Naja, und vor allem muss man halt natürlich sagen, dass das implizite Bild, das so gezeichnet wird, weil man sagt, aus diesen Gründen sollte man das nicht Verschwörungstheorie nennen, ja, eines ist, das behauptet, dass das in der Wissenschaft nicht vorkommt, sondern dass wissenschaftliche Theorien generell immer so geprüft werden und sich eben dieser Falsifikation stellen müssen. Und da muss man ganz klar sagen, das gilt sicherlich für eine ganze Reihe von naturwissenschaftlichen Theorien, aber zum Beispiel in den Geisteswissenschaften und in den Sozialwissenschaften findet das in dem Sinne eigentlich nicht statt. Wenn wir dann nämlich zum Beispiel Karl Popper, auf den sich das ja bezieht mit dieser Falsifikation, ernst nehmen würden, dann dürften wir halt bei kaum einer geistes- oder sozialwissenschaftlichen Theorie, so bestimmte strukturalistische Theorien oder vielleicht in der analytischen Philosophie, so ein paar wären vielleicht so eine Ausnahme, aber Habermas, Bourdieu, Foucault und so weiter, das wären dann auch alles nur Mythen oder Erzählungen und keine Theorien, und das kann es ja irgendwie nicht sein, oder?
Und dann würde es absurd, tatsächlich. Ja, dein Buch heißt Die Alarmierten. Und gemeint sind einerseits die Verschwörungstheoretiker, aber nicht nur die. Also wer ist denn alles alarmiert aus deiner Sicht und weshalb?
Also es geht im Grunde um zwei Gruppen. Es geht um Menschen, die sich vor Verschwörungen fürchten, also die Verschwörungstheoretikerinnen, und die deshalb alarmiert sind. Und es geht um diejenigen, die sich vor den Effekten von Verschwörungstheorien auf unsere Demokratie fürchten und die eben alarmiert sind, weil sie meinen, dass Verschwörungstheorien immer populärer und einflussreicher werden. Das soll nicht heißen, dass diese Gruppen irgendwie gleichwertig sind, sowohl was die Masse als auch was die Qualität angeht. Aber es gibt da durchaus gewisse strukturelle Parallelen, die ich dann eben auch versuche, im Buch hervorzuarbeiten.
Ja, ich habe mal ein Zitat mitgebracht, da schreibst du unter anderem, Zitat: Viele sind von der Sorge motiviert, dass Verschwörungstheorien eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen darstellen. Ich teile diese Prämisse nicht. Aber es gibt natürlich gute Gründe, sich gegen Verschwörungstheorien zu engagieren. Zitat Ende. Ja, inwiefern gehören denn Verschwörungstheorien nicht zu den größten gesellschaftlichen Herausforderungen, beziehungsweise wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
Ich glaube, dass Verschwörungstheorien ganz oft ein Symptom sind für diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns momentan stellen müssen und vielleicht gar nicht so gut stellen, wie wir das eigentlich tun sollten. Verschwörungstheorien entstehen eben zum Beispiel in Kontexten von sozialer Ungleichheit, die entstehen, wenn Menschen sich abgehängt fühlen, die entstehen, wenn Menschen den Eindruck haben, dieses Land geht vor die Hunde, weil die Züge nicht mehr fahren, weil es keinen Kinderarzt mehr gibt, weil es keinen Kindergarten mehr gibt. Die entstehen, wenn das Wohlstandsversprechen, das die demokratischen Gesellschaften des Westens über Jahrzehnte getragen hat, immer weiter zerbröselt, weil man ganz klar feststellt, meinen Kindern wird es später mal nicht so gut gehen, wie es mir gerade geht. Das ist ein Nährboden für Verschwörungstheorien, weil Verschwörungstheorien dann eben Erklärungen dafür liefern, warum die Dinge sich so negativ entwickeln. Das bedeutet aber eben nicht, die Verschwörungstheorien an sich sind das große Problem, sondern diese anderen darunter liegenden Entwicklungen sind eigentlich das viel größere Problem. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch Verschwörungstheorien direkt auf der Symptomebene angehen sollte, denn Verschwörungstheorien können ja dann auch zu Radikalisierungsprozessen führen, können also zu Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung führen. Aber es heißt eben auch, dass wir uns auch mehr Gedanken machen müssten, wie wir die Dinge, die da drunter liegen und die Verschwörungstheorien motivieren, angehen. Und ich glaube, da passiert momentan einfach gerade in Deutschland noch zu wenig.
Ja, also legitime Bedürfnisse und Konflikte vielleicht. Ich stimme dir zu, dass wir natürlich Großbaustellen haben und dass wir legitime Konflikte haben oder auch, dass Verschwörungstheorien legitime Bedürfnisse auch erfüllen können. Also ganz oft, und das, da kennst du dich besser aus als ich, aber die Forschung ergibt ja auch, dass das Kontrollverlust zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist. Kannst du das vielleicht so ein bisschen ausführen, inwiefern es hängt Kontrollverlust oder Kontrollerleben positiv wie negativ mit einem konspirativen Denken zusammen?
Genau, also ich glaube, das ist was, was man ja zum Beispiel auch sehr gut sieht bei den Fällen, die dann bei einer Beratungsstelle wie Veritas landen, wo Betroffene, deren Angehörige an Verschwörungstheorien glauben, Hilfe suchen und wo wir ja beide im Beirat sitzen und immer wieder eben auch anonymisierte Fallstudien vorgestellt bekommen und wo ein gemeinsamer Nenner ganz oft ist, dass da eben so ein Kontrollverlust wirklich im Privaten stattgefunden hat. Da ist jemand gestorben oder man hat die Arbeit verloren oder man ist schwer erkrankt oder eine Beziehung ist in die Brüche gegangen. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man in einem bestimmten Teilbereich seines Lebens die Kontrolle so komplett verliert und überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann in einem anderen Bereich eben nach Kontrolle sucht und Verschwörungstheorien bieten einem so eine Kontrolle dann eben an, weil da alles wunderbar aufgeht und weil man dann sagen kann, ich bin der Wissende, ich weiß, wie der Hase läuft und die Welt funktioniert. Das wäre dieser Kontrollverlust im Privaten und den kann man aber, glaube ich, auch ganz gut korrelieren dann, wenn wir von der psychologischen zur kulturwissenschaftlichen Perspektive wechseln, mit einem gewissen Kontrollverlust oder einem zumindest einem befürchteten Kontrollverlust, was größere gesellschaftliche Gruppen angeht, wo man beobachtet, wie sich die Gesellschaft entwickelt und vielleicht feststellt, mir selbst geht es eigentlich noch ganz gut, aber irgendwie bleibt das vielleicht nicht mehr lange so, weil hier sehr negative Entwicklungen im Gange sind und dann sind wir, glaube ich, ganz nahe dann an dem, was der amerikanische Historiker Richard Hofstadter als Statusverlustängste bezeichnet hat und die ja letztendlich die Furcht vor einem Kontrollverlust sind, auch am Ende des Tages. Und insofern kommen da quasi diese persönliche und die gesellschaftliche Ebene dann oft zusammen und man muss dann im Einzelfall immer genau schauen, was ist denn jetzt das Ausschlaggebende und wie überlappen die sich vielleicht auch?
Ja, du hast es gesagt, wir kennen uns aus dem wissenschaftlichen Beirat von Veritas, der Beratungsstelle Veritas. Und für alle, die das nicht wissen, wissenschaftlicher Beirat funktioniert dann so. Also wir sind da selber nicht involviert, nicht beratend für die Klienten und Klientinnen, sondern wir sind letzten Endes Teil eines größeren interdisziplinären Teams, das sich, hört sich fast auch schon ein bisschen konspirativ an, ne? Das sich ein paar Mal im Jahr trifft und im Geheimen berät.
In so einem Hinterzimmer, gell?
In so einem Hinterzimmer und gegen Geld, gegen eine Aufwandsentschädigung. Es ist nichts zum sich bereichern, es ist aber eine Arbeit und auch eine gute Arbeit. Wir treffen uns mehrmals im Jahr und schauen dieser Beratungsstelle und den Beraterinnen bei Veritas quasi über die Schulter, in dem Sinne, dass sie uns zeigen, was die Beratungsstelle, was sie professionell beschäftigt, was für Themen dort landen und wir auch gemeinsam brainstormen, wie wir die Arbeit vielleicht noch ergänzen können oder wie das vielleicht noch besser geht, ohne uns jetzt anmaßen zu wollen, dass wir da viel machen. Die eigentliche Arbeit machen die bei Veritas vor Ort. Falls ihr wissen wollt, was oder falls ihr jetzt schon denkt, okay, total spannend, dass das gibt, ich habe solche Themen und brauche professionelle Hilfe, dann könnt ihr da bei www.veritas-berlin.de mal vorbeischauen. Also und du hast gerade gesagt, das sind Themen, die auch dort landen, die in verschiedenen Ausdrucksformen dort landen. Also das sind dann weniger die gesellschaftlichen Ebenen, sondern tatsächlich eher so individual-subjektive, familiäre Geschichten, die bei Veritas landen. Ich habe mal so ein bisschen was rausgesucht, was unter anderem dort, keine Sorge, ihr könnt auch immer, falls ihr euch dort meldet, ihr müsst niemals Angst haben, dass irgendwas davon weitererzählt wird. Auch wir als Beirat, auch als interner Beirat, kriegen alles nur anonymisiert. Auch wir kriegen nichts von euren privaten Problemen mit. Ne? Also das ist absolute Vertraulichkeit ist da gewährt, das auf jeden Fall. Aber natürlich wissen wir im Großen und Ganzen in Überthemen, was dort stattfindet. Und unter anderem Nachwirkungen zur Corona-Pandemie, Reichsbürger- und Selbstverwalter-Szene, natürlich die Klassiker wie 9/11, Leugnung der Klimakrise, Antifeminismus, Queerfeindlichkeit, Desinformation rund um Bundestagswahl, braune Esoterik, rechtsextreme Verschwörungsnarrative, großer Austausch und so weiter und so fort. Russland, Ukraine, du hast es auch schon genannt. All das, ganz viel auch so medizinisches, pseudomedizinisches Heilsversprechen, das landet bei Veritas in verschiedenen Formen. Und ja, also was bedeutet das letzten Endes? Du schreibst einerseits im Buch, hast du diesen richtig, richtig schönen Satz, finde ich, Zitat nochmal, wir sollten Verschwörungstheorien ernst, aber nicht wörtlich nehmen. Also kannst du das so ein bisschen, also wenn jemand jetzt von mit Inselideologie irgendwo auftaucht oder wenn jemand mit medizinischen Verschwörungstheorien irgendwo auftaucht, was meinst du? Oder bezieht sich das auf die gesellschaftlich nur oder auch auf die individuelle Ebene, dieses, wir sollten Verschwörungstheorien ernst, aber nicht wörtlich nehmen?
Also ich glaube, das bezieht sich erstmal darauf, dass Verschwörungstheorien natürlich nicht im wörtlichen Sinne wahr sind. Also wir brauchen jetzt nicht die Frage zu stellen, ob es den großen Austausch gibt oder ob es irgendwie Chips gibt, die uns implantiert werden, um uns irgendwie zu kontrollieren, wenn wir geimpft werden. Aber wir sollten es ernst nehmen, wenn Leute an sowas glauben, weil wir es als Ansporn nehmen sollten, um herauszufinden, warum sie daran glauben, was für persönliche Probleme, aber eben auch gesellschaftliche Konstellationen sie dazu bringen, daran zu glauben. Und wir dann die ganze Sache eben auch sinnvoll angehen können.
Ja, okay. Also Erklärungsmodelle, die eine bestimmte Funktion haben, die halt inhaltlich manchmal Nonsens sind, manchmal Halbwahrheiten, manchmal, ne? Also, aber wir sollten, ja, ich tue mich so manchmal so ein bisschen schwer, weil dieses, die Sorgen und Ängste der Leute ernst nehmen, ist ja auch schon so ein Klischee geworden, ne? Dass man sagt, ja, wir müssen die Sorgen und Ängste der Leute ernst, also auf individueller Beratungsebene, yeah. Natürlich. Aber so gesellschaftlich, also, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Leute wählen die AfD und wir müssen sie abholen, inhaltlich stellen und die Sorgen und Ängste ernst nehmen, da kriege ich Gänsehaut mittlerweile. So.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich würde aber sagen, das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem machen sollte. Die Frage ist halt, ob es sonderlich gut gemacht worden ist bisher, weil das bedeutet ja nicht quasi, dass man den Leuten quasi sozusagen auf nach dem Maul redet. Und in vorauseilendem Gehorsam dann die CDU sich in die AfD verwandelt und so weiter. Wir wissen ja alle, wie das endet. Und wenn sich die Forschung bei irgendwas einig ist, dann, dass es eine total schlechte Idee ist, wenn konservative Parteien beginnen, quasi die Position von rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Parteien zu übernehmen, weil das nur zu ihrem eigenen Verschwinden führt. Sondern vielleicht über ein Thema wie Migration, wenn wir bei einer Verschwörungstheorie im großen Austausch sind, wirklich versuchen, möglichst unaufgeregt und auch differenziert zu diskutieren, in dem Sinne, dass wir anerkennen, dass Migration für bestimmte Gruppen der Bevölkerung eben nicht nur Vorteile bietet, sondern eben auch durchaus Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt bedeutet und andere Sachen bedeutet, die durchaus negativ sind, das ernst nehmen und versuchen dann eben da Lösungen zu finden, ohne gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, ja, Migration ist eine Katastrophe und das muss alles enden, damit unser Stadtbild irgendwie wieder schöner ist.
Ja, die Stadtbilddebatte und all das und sowohl auch das Kopieren der CDU von, also dass die CDU AfD-Position kopiert, auch immer wieder Thema hier auch in diesem Podcast, auch mit Marcel Lewandowski, der dazu auch schon geforscht hat, drüber gesprochen, aber auch mit anderen tatsächlich, das letzte Mal mit Bijan Moini auch drüber viel gesprochen und ja, man macht sich so, also es geht um Sachpolitik, könnte man auch sagen, oder? Es geht um Sachpolitik.
Ich glaube, es sollte um Sachpolitik gehen. Und also gerade jetzt noch ein Nachsatz zu diesem, wenn du gesagt hast, du hast ja schon öfter mit Leuten darüber gesprochen, das ist halt was ich nicht verstehe. Also weißt du, zum Beispiel ganz viele Dinge, die ich in dem Buch schreibe, die kann man ja durchaus kontrovers diskutieren, weil da gibt's auch andere Meinungen dazu und da gibt's auch legitime andere Meinungen dazu und das ist so ein schönes Thema, wo man sagt, da ist sich die Forschung vielleicht auch nicht immer ganz einig. Aber wenn wir uns anschauen, wie es eben quasi mit rechtspopulistischen Parteien und konservativen Parteien aussieht und was konservative Parteien nicht machen sollten, dann gibt es eine große Forschung mittlerweile aus den unterschiedlichen Disziplinen, die die unterschiedlichsten Länder angeschaut hat, die unterschiedlichsten Parteien angeschaut und die kommen alle zu demselben Ergebnis. Und wenn das dann nicht ankommt in der Politik zum Beispiel, bei den konservativen Parteien, dann hat man manchmal das Gefühl, man hat es ja mit so einem Realitätsverlust zu tun, also der dem von Menschen, die dann irgendwie an, in Anführungszeichen, irre Verschwörungstheorien glauben, jetzt auch nicht so wahnsinnig weit nachsteht.
Ja, also total spannend, ne? Dass dann gerade einerseits in eine Richtung geforscht wird und da sind wir wieder bei Theorie und Erkenntnis und guter Beschreibung der Wirklichkeit und der Welt, ne? Und dann sagen Politikwissenschaftlerinnen, Populismus, Expertinnen, wer auch immer, sagen alle, hey, Leute, hört auf, euch zu verzwergen, hört auf, die Extremistin zu kopieren in Narrativen, in Tonen, in Inhalt und so, ne? Und dann stellt sich trotzdem Söder ins Bierzelt und schimpft eine halbe Stunde auf die Grünen, als hätte er ein anderes Parteibuch.
Ja, es ist eigentlich nicht vorstellbar und nicht verständlich, also vorstellbar, ja, in dem Sinne, dass es passiert ja, aber es ist komplett unverständlich.
Absolut. Und komplett unverständlich ist auch manchmal, zumindest wenn ich mich damit so beschäftige, und ich beschäftige mich ja auch schon ein paar Jahre, wie gesagt, weniger akademisch als du, aber ich habe auch viele, viele Dutzend Workshops gegeben, viele Texte publiziert, eher in der Wissenschaftskommunikation als jetzt in der Forschung zu diesem Bereich Verschwörungstheorien. Und manchmal, wenn man sich, und gerade in den Jahren, wo ich mich in diesen Telegram-Gruppen auch selber sehr viel herumgetrieben habe und beruflich ja eben auch herumgetrieben habe, da habe ich mich gefragt, was für biografische Abzweigungen habe ich denn genommen, dass ich letzten Endes, dass das mein Beruf ist, mir jetzt anzugucken, was der Michael Wendler über eine Impfung denkt. So, ne? Oder was Xavier Naidoo, der übrigens gerade Xavier Naidoo, einer der größten Telegram-Hassredner der Corona-Pandemie, der jetzt nach einer halbherzigen Entschuldigung wieder zurückkehrt auf die größten Bühnen in dieser Woche tatsächlich Deutschlands, und das auch mit ja sicherlich gemischten Gefühlen für ganz viele. Ich finde, klar, mal zu sagen, der Mann ist für immer verbrannt und man darf ihm niemals, niemals verzeihen. Das wäre eine Extremposition, die ich auch nicht teile. Aber hat er sich glaubwürdig und langfristig entschuldigt, und so, dass wir das alle annehmen sollten und das Schwamm drüber ist? Ich würde auch sagen, nein. Oder wie siehst du das? Kurzer Exkurs, Xavier Naidoo-Exkurs.
Also ich habe da in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht, aber ich muss sagen, ich erinnere mich an ein Interview, das ich gegeben habe in Freiburg, der Badischen Zeitung, 2011, zum 10. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center. Und der Redakteur damals erwähnte dann so nebenbei Xavier Naidoo und wies schon auf die ganzen Verschwörungstheorien hin, die sich da in den Texten finden. Und damals hat sich noch niemand dafür interessiert, und man muss sagen, der hatte recht. Und da sieht man, was für eine lange Geschichte das bei Xavier Naidoo hat. Und insofern stellt sich natürlich dann schon die Frage, ob das quasi dann auf einmal so völlig weg ist, nachdem das so gepiekt ist in der Pandemie.
Ja, war auch ein Argument, das ganz viel auch, als ich habe es auf Bluescare gepostet und diskutiert, dass da schnell kam, dass bei ihm diese Künstler-Werk-Trennung gar nicht gut funktioniert. Das gibt's ja, ne, von Arnold Schwarzenegger als Privatperson, und so kann man halten, was man möchte, oder auch als Politiker, so, ne, aber er läuft halt nicht als weder als Tötungsmaschine aus der Zukunft durch die Gegend, noch als Geheimagent, der irgendwie mit dem Maschinengewehr ballernd die Bösewichte umbringt. Also die Künstler-Trennung ist da zwischen dem filmischen Schwarzenegger und dem privaten Schwarzenegger relativ eindeutig, und das ist ein bisschen schwieriger jetzt beim Naidoo, weil der wirklich diese konspirativen, diese Verschwörungsnarrative in den Texten knietief drin hat, weil er ganz schlimm Impfgegner-Rap auch während der Pandemie gemacht hat. Ich habe mir das alles angehört, auch ein paar Mal. Dieses Rap-Ballions hieß eine Crew, er und so 17 total. Also er kann ja immerhin singen, aber da waren auch so total untalentierte Musiker dabei, die vor allen Dingen Hass auf die Impfung hatten, so ungefähr. Und ja, das denke ich auch so, auweia.
Ja, muss man, bleibt abzuwarten, wie das alles läuft.
Bleibt abzuwarten, also ja, macht, was ihr wollt, Leute. Und wenn euch das interessiert, ich habe mit Johannes Franzen noch länger darüber gesprochen, über Kunst und Künstlerinnen und wie man das trennen kann. Und in dem Fall finde ich es auch besonders schwierig. Bei Naidoo, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber es hat mich jetzt, glaube ich, ganz viel über vieles nachgedacht, was ich mit Johannes besprochen habe, weil es so schwer ist, das zu trennen. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht: Sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Aber vielleicht interessante Brücke zum Thema Kunst, zum Thema Kultur. Wie siehst du das denn? Also ich vielleicht... Also biografisch, waren ja gerade so ein bisschen biografisch, bei wie kommt man dazu, sich damit zu beschäftigen? Und da habe ich in Vorbereitung dieses Podcasts mich auch gefragt, wie kommt das denn, dass es für mich ein Thema geworden ist? Und dass mich das interessiert? Und da gibt's mehrere Antworten, aber eine lautet auf jeden Fall Akte X. Also X-Files, klar. Also Mulder und Scully, ich habe das eher noch als fast als Kind noch geguckt. Wahrscheinlich auch viel zu früh dafür, die Horrorelemente oder so. So mit 11, 12 habe ich mir das super gerne in den späten 90ern oder so 11, 12, 13 alles angeguckt über Aliens und Monster und natürlich die US-amerikanische Regierung, die das alles probiert zu vertuschen, den FBI-Ermittlungen entgegen. Und hast du da sowas? Also popkulturelle Bezugspunkte oder was waren deine ersten Weichenstellungen in Richtung, ah ja, Verschwörungstheorien, spannendes Thema?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Da gibt es wahrscheinlich so multiple Anfänge. Also Akte X habe ich auch geschaut. Das hat mich jetzt aber nicht dazu gebracht, mich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Ich glaube, im Nachhinein war mal eine ganz einschneidende Begegnung mit Verschwörungstheorien 1999. Da habe ich in England studiert. 30 Jahre Mondlandung. Und das Uni-Magazin hatte einen großen Artikel darüber, dass die Mondlandung im Fernsehstudio inszeniert wurde.
Natürlich.
Und ich las den und ich fand den so überzeugend. Und ich war hin und weg und ich dachte, warum hat dir das nie jemand gesagt? Und dann blätterte ich um und dann kam die Gegenbeweise und es fiel mir wie Schuppen vor den Augen, also wie irgendwie in Verschwörungstheorien argumentiert wird. Und ich glaube, das hat dann so ein paar Jahre in mir gegärt, denn etwas weniger als 10 Jahre später war ich in Bonn und hab promoviert und da kam ich dann so langsam zu dem Thema Verschwörungstheorien. Also in meiner Promotion geht es um Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur, also um Texte, in denen Hitler als Figur auftritt. Da gibt es die ersten in den späten 30ern und ich habe mir das angeschaut so bis 2002, bis 2003. Da gibt es Romane, da sitzt Hitler in Guantanamo ein zum Beispiel und der ihn gefangen hat, dann in den 50ern, der soll dann nach 9/11 Bin Laden auch jagen und da wird dann so eine Kontinuität konstruiert und habe mir dieses Genre dieser Hitler-Fiction historisch angeschaut, von den 30ern bis in die Gegenwart und wenn man so in den 70er, 80er Jahren ankommt, dann gibt es so ganz viele Verschwörungsthriller. Da geht es ganz oft darum, dass Hitlers Sohn, Hitlers Tochter oder Hitlers Klone jetzt so ein paar Jahrzehnte nach Ende des Dritten Reiches kurz davor sind, in den USA Präsident oder Präsidentin zu werden oder sonst irgendwie die Macht zu übernehmen. Ein einsamer CIA-Agent erfährt davon und versucht, das Komplott aufzudecken und zu stoppen, aber ein Netzwerk von im Geheimen operierenden Nazi stellt sich ihm in den Wege. Und das war der Moment, wo ich begann, mich für das Thema Verschwörung, Verschwörungsszenarien in der Literatur, Verschwörungstheorie zu interessieren. Ich habe mich eingelesen. Es gab damals schon sehr gute Bücher aus der Amerikanistik von Peter Knight, von Mark Fenster, von Tim Malley, die ich wahnsinnig spannend fand. Ich habe dann auch ein Seminar unterrichtet, weil ich das so interessant fand zu dem Thema. Und habe aber festgestellt, so eine kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung gibt es im Grunde erst so mit Verschwörungstheorien seit den 1960ern. Es gab auch historische Arbeiten und so Textsammlungen, die darauf hinwiesen, dass das also auch im 18., 19. Jahrhundert schon eine Rolle spielt. Aber das war kulturwissenschaftlich nicht so richtig erforscht. Ich brauchte ein neues Thema, eines, das auch historisch weiter ausgriff für die Habilitation und dachte, das könnte doch mein Thema sein. Und das wurde mein Thema. Daraus wurde ein Buch, das sich eben quasi mit Verschwörungstheorien in den USA von den Puritanern bis in die 50er Jahre beschäftigt. Und als ich dachte, ich bin durch damit 2014, kam die russische Annexion der Krim und der Einmarsch auf dem Donbass. Und auf einmal wurden Verschwörungstheorien durch die Mahnwachen für den Frieden, die entstanden, aber auch durch so ein paar andere Ereignisse eben auch in der deutschen Öffentlichkeit zu so einem richtigen Thema. Und ich wurde auf einmal ständig angefragt, mich dazu zu äußern, eben auch jenseits der USA. Und so wurde ich eigentlich immer mehr in dieses Thema reingesogen und bis heute bin ich nicht mehr so richtig rausgekommen.
Geht mir ähnlich tatsächlich, also wenn auch kürzere Zeit, danke für die Info. Also wir haben ja auch spannende Ost-West-Konflikt fast, also bei dir war es so ein bisschen auch die Krim und bei mir war es auch eher Trump tatsächlich. Also ich habe ein Buch geschrieben, der Aufstieg des Mittelfingers, wo es ganz viel eben auch um Kommentarspalten und eben Beleidigungen und den ganzen Kränkungskram im Populismus ging so und Beleidigungen allgemein, aber dann waren da immer mehr Verschwörungserzählungen eigentlich, Verschwörungstheorien drinne. Und dass dieser Trump, dass der so knallharte Sachen daraus posaunt und du hast ja gesagt, das ist vielleicht die letzten Jahre nicht mehr geworden, numerisch, so, ne? Aber die letzten 10 Jahre gefühlt ist es präsenter in unseren Köpfen, auch durch Leute wie Trump, natürlich.
Natürlich, also es ist so, dass das Thema Verschwörungstheorien im Grunde ja so seit 2014 eigentlich Konjunktur hat. Wir hatten dann 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise, die ihre Verschwörungstheorien generiert hat. Dann hatten wir den Brexit, dann hatten wir Trump, dann hatten wir die Pandemie, dann hatten wir die Invasion der Ukraine. Also all diese Ereignisse, die ihre Verschwörungstheorien generiert haben. Und diese Verschwörungstheorien wurden dann natürlich auch in der Öffentlichkeit sehr schnell auch rezipiert und diskutiert. Und Es ist völlig klar, also was wir halt in den USA in den 90er Jahren noch einerseits im Bereich der Popkultur haben, bei Akte X oder halt im Bereich der extremen Rechten, beim Militia Movement, also wir denken an Timothy McVeigh, der 94 das Oklahoma City Building in die Luft gesprengt hat, das wandert dann halt 20 Jahre später mehr und mehr über die Tea Party und dann über Donald Trump ins Zentrum der Republikanischen Partei.
Absolut, und lebt dort und hat sich dort festgesetzt, muss man sagen. Und auch mittlerweile, auch hier sind wir wieder bei der Genealogie eigentlich, weniger der Genealogie Hitlers als vielmehr des Verschwörungsdenkens und vielleicht auch der faschistischen Narrative. Vielleicht denken wir auch an Leute wie Marjorie Taylor Greene. Ich weiß nicht, ob hier viele Hörerinnen und Hörer sie kennen, auch eine Akteurin, die in letzter Zeit sich so abgekehrt hat von Trump, aber jahrelang sehr aktiv war in den fiesesten eigentlich Verschwörungstheorien, die man so haben kann, auch über das Schulmassaker in Parkland oder Sandy Hook, war das dann jemand wie genauso der US-amerikanische Verschwörungstheoretiker Alex Jones, die dann gesagt haben, ja, da sind gar keine Kinder gestorben, das ist alles nur inszeniert, also ganz widerliche Verschwörungserzählungen eigentlich, menschenfeindliche auch. Aber die finden Gehör. Genauso eine Candace Owens, tatsächlich jetzt gerade erst vor kurzem ein lesenswerter Artikel erschienen im Current Affairs Mag, der heißt Candace Owens and the Decay of the American Brain. Also der Verfall des amerikanischen Gehirns und Candace Owens. Und Candace Owens ist dann eine jüngere, man muss sagen, Influencerin, weil man könnte ja nicht sagen, okay, das sind so ein paar Spinner und die erzählen halt irgendwas, lass sie doch. Aber ein Donald Trump ja eh, aber auch eine Candace Owens und eine Marjorie Taylor Greene, das sind Menschen, die ziehen ein Millionenpublikum an. Das sind Menschen, die also im Fall von Candace Owens, die sagt Sachen wie, ja, ich glaube halt nur der Bibel oder was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Und sonst tatsächlich glaubt sie, ich weiß nicht, dass das Wizard of Oz, der Zauber von Oz, was mit Satanismus zu tun hat, Justin Trudeau, Barack Obama, Zelensky seien alle und Macron seien in Wahrheit alle schwul. Sie zweifelt an den Verbrechen von Josef Mengele und an der Ermordung von Charlie Kirk, sei die französische Fremdenlegion auch schuld und so. Ne? Also allerlei Geschichten, wo man denkt, okay, die hat doch echt ein Rad ab. Und das hören aber dann wirklich Millionen Menschen in dem Sinne, dass sie so eine riesen Reichweite hat, dass sie Interviews gibt und dass sie podcastet und was weiß ich nicht alles. Und das ist doch das, was uns besorgen sollte, was uns Sorgen machen sollte in dem Sinne, auch Sorgen um die Demokratie. Denkst du nicht?
Ja, also im Hinblick auf die USA sicherlich. Ich glaube, da müssen wir zwei Aspekte auseinanderhalten, die dann letztendlich da ineinander greifen. Zum einen nämlich das, was du gerade beschrieben hast, also ein Mediensystem, das auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, wo eben nicht nur im Radio oder in Podcasts, sondern eben auch im Fernsehen bei Fox News Verschwörungstheorien seit langer Zeit normalisiert worden sind. Also im Januar 2009, im Monat der Amtseinführung von Barack Obama, wechselt Glenn Beck von einem kleinen Spartensender zu Fox News und bekommt da seine Sendung, wo in der er fortan jeden Abend stundenlang Verschwörungstheorien verbreitet und Verschwörungstheorien also quasi relegitimiert für ein bestimmtes Segment der amerikanischen Öffentlichkeit. Das ist das eine. Das andere ist die Rolle, die Verschwörungstheorien mittlerweile in der Republikanischen Partei spielen. Und da ist die entscheidende Verschwörungstheorie schon die von der gestohlenen Wahl. Ja. 2020. Denn diese Verschwörungstheorie ist es ja letztendlich, die den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 motiviert. Und das ist der Moment, wo sich die Republikanische Partei eigentlich von Trump lossagen könnte. Und im Moment lang sieht es ja auch so aus, als würde sie das machen. Also Mitch McConnell und andere gehen vorsichtig auf Distanz, aber verändern das sofort wieder, nachdem sie feststellen, das kommt beim Publikum nicht gut an, bei ihrer Wählerschaft nicht gut an. Und die Republikanische Partei macht sich in den Monaten danach eben diese Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl so zu eigen, dass man mittlerweile sagen kann, das ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis dieser Partei. Man kann in dieser Partei seit langem nichts mehr werden, wenn man diese Verschwörungstheorie offen zurückweist. Man muss sie zumindest stillschweigend hinnehmen. Am besten muss man sie auch ganz explizit bedienen, wie das ja zum Beispiel auch jemand wie J.D. Vance dann ab einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder getan hat. Und insofern muss man sagen, vieles, was wir gerade in den USA sehen an problematischen, antidemokratischen Entwicklungen, also eine Hinwendung zum Autoritarismus, ganz problematische libertäre Positionen, ein unverhohlener Rassismus in der Migrationspolitik und in anderen Bereichen, das existiert natürlich erstmal unabhängig von Verschwörungstheorien, aber ohne diese Verschwörungstheorie von der gestohlenen Wahl würden wir das alles gerade nicht erleben. Und insofern ist dieser Angriff auf die Demokratie, der in den USA zweifellos gerade stattfindet, untrennbar verbunden eben mit einer bestimmten Verschwörungstheorie.
Aber das teilst du nicht eins, also eins zu eins ist ja eh Quatsch, aber das siehst du bezüglich Deutschland ein wenig anders. Hier nochmal ein Zitat aus dem Buch. Ich stimme der derzeit oft gestellten Diagnose zu, dass wir eine Krise der Demokratie erleben. Doch anders als in den USA sind Verschwörungstheorien dafür in Deutschland ursächlich nicht verantwortlich. Zitat Ende. Also kannst du da nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was ist denn hierzulande verantwortlich für die Krise der Demokratie, die du ja auch erlebst, und was, oder steht zumindest im Zitat so, ob wie du sie erlebst, kannst du gerne ausführen. Und was läuft denn hier genau anders als in den USA? Weil ja, wir haben ja auch hier eine AfD letzten Endes, ne? Und die hat ja auch ein konspiratives Mindset.
Die hat ein konspiratives Mindset, aber nicht so systematisch und so durchgehend, wie das zum Beispiel in Teilen jetzt die Republikanische Partei hat. Also es ist nicht so, dass Verschwörungstheorien wirklich konstitutiv sind für die AfD, sondern ich würde eher sagen, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind absolut zentral für die AfD. Und die AfD ist sich sehr bewusst der Tatsache, das haben wir in großen Datenauswertungen gesehen, die wir zum Beispiel für ein Projekt zur Digitalisierung in verschiedenen europäischen Regionen gemacht haben, sehr bewusst der Tatsache, dass Verschwörungstheorien in Deutschland weiter extrem stigmatisiert sind und passt ihre Kommunikation nach außen hin gerade auch entsprechend an. Das fühlt sich oft in so einem Zwischenbereich ab, das fühlt sich oft auch in einem Bereich ab, wo jemand wie ich, der sich seit 20 Jahren damit beschäftigt hat, nicht sagen kann, ist das jetzt verschwörungstheoretisch oder nicht verschwörungstheoretisch, weil damit eben verschiedene Publika bespielt werden. Damit werden Leute bespielt, die empfänglich sind für die Verschwörungstheorie, es werden aber auch Leute eben erreicht, die empfänglich sind für den Rassismus, der da drin steckt und die Ausländerfeindlichkeit, aber eben nicht empfänglich sind für die konspirativen Elemente, sondern sich von denen, wenn die zu explizit sind, abgewiesen fühlen würden. Das ist ein Unterschied bei der AfD, den wir eben sehen, wie die AfD Verschwörungstheorien verwendet. Und weil du nach der Krise der Demokratie gefragt hattest, würde ich sagen, das sind im Grunde ja die Dinge, über die wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben. Eben, wenn wir sagen, es gibt eben, was weiß ich, Versprechen auf wirtschaftliche Teilhabe hat abgenommen, die Aufstiegserzählungen funktionieren nicht mehr so, wir sehen eine Erosion des Sozialstaates, Leute haben das Gefühl, sie können ihren Lebensstandard nicht mehr halten. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass die Leute eben auch das Vertrauen in demokratische Prozesse verlieren, dass die Leute beginnen, demokratische Prozesse kritisch zu sehen. Und Verschwörungstheorien sind dann eben eines der Symptome, auf die das dann zum Ausdruck bringen. Eines quasi der Dinge, in denen sich das dann manifestiert, aber halt nicht das Einzige.
Ja, ich stimme dir zu, aber ich würde entgegnen bzw. nachhaken, ist es nicht so, dass Rassismus oder auch Faschismus, Rechtspopulismus, natürlich alles so Makro-Denksysteme, die man auch genauer differenzieren müsste. Wir arbeiten jetzt mal mit so einem allgemeinen Verständnis, dass die ohne Verschwörungstheorien gar nicht funktionieren würden. Also eine AfD operiert ganz zentral mit der Lügenpresse-Verschwörungstheorie, mit einer Islamisierungsunterstellung, mit der Idee, dass irgendwelche linken NGOs die deutsche Gesellschaft linksgrün versiffen würden oder eben auch keine, bis hin zu ganz lächerlichen Geschichten, bis wie das Antifa-Demo-Geld oder so, ne, dass da alle Demonstranten, und ich stand ja auch schon auf ein paar Demos irgendwie mit dabei, dass man da quasi ein 20 in die Hand gedrückt bekommt und gekaufte Demonstranten sind, Wahlfälschung. Gibt es auch. Also würdest du sagen, okay, das ist nicht so extrem wie bei den Republikanern, aber es kann ja wohl sein Maximalismus, sein Verschwörungstheorie-Maximalismus kann ja wohl nicht die Mindestschwelle sein, weil ne, das ist so krass ist wie bei Trump und wie bei den Republikanern. Das ist ja wohl eher, stimme ich zu, das ist krass, aber das kann ja nicht der Punkt sein, ab dem wir erst sagen, okay, hier geht es um VT.
Ja, also ich glaube, jetzt gehen wir nochmal zurück, womit du angefangen hast, nämlich quasi mit der Frage, kann man sich Rassismus und andere problematische Vorstellungen ohne Verschwörungstheorie vorstellen? Und ich glaube, das kann man. Also es ist zum Beispiel meiner Ansicht nach einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Antisemitismus und Rassismus. Also ich denke, Antisemitismus ist etwas, was im Grunde strukturell verschwörungstheoretisch ist, weil eben quasi Jüdinnen und Juden immer unterstellt wird, sie wären heimtückisch, sie würden im Geheimen Dinge besprechen und die Ereignisse manipulieren. Da ist man sofort bei diesen Stereotypen, die sich um die ranken bei Verschwörungstheorien und bei Verschwörungsvorwürfen. Ja. Nicht weißen Menschen dagegen wird in rassistischen Diskursen ja gerade eben oft die Fähigkeit abgesprochen, quasi rational zu handeln, langfristig zu handeln, planen vorzugehen. Und insofern können wir uns glaube ich, den Rassismus sehr gut ohne Verschwörungstheorien vorstellen. Da gibt es auch historisch, glaube ich, eine ganze Reihe von sehr guten Beispielen dafür. Und wenn wir jetzt den Populismus anschauen, dann stellen wir im Populismus im Grunde immer wieder fest, dass der Populismus sehr offen ist für Verschwörungstheorien. Wir uns aber im Grunde die spezifischen Konfigurationen anschauen müssen, also bestimmte populistische Bewegungen anschauen müssen, um zu sehen, wie prominent Verschwörungstheorien denn wirklich sind. Denn in der Regel sind Verschwörungstheorien immer eine Erklärung unter vielen dafür, warum die Eliten gegen die Interessen des Volkes handeln. Und je nachdem, mit was für Vorstellungen sich diese populistische Überzeugung noch verbindet, ob die eher von links oder von rechts kommen, eher auf Strukturen abheben oder eher auf bestimmte Gruppen abheben, auch abhängig davon, wie akzeptiert Verschwörungstheorien in einer bestimmten politischen Kultur sind, sind Verschwörungstheorien dann mal mehr oder weniger prominent und wichtig für bestimmte populistische Bewegungen und Parteien. Und bei der AfD muss man sagen, dass Verschwörungstheorien wichtig sind, aber sie sind, glaube ich, nicht so zentral wie eben zum Beispiel andere menschenfeindliche Vorstellungen, wobei ich nicht sagen will, dass alle Verschwörungstheorien menschenfeindlich sind, aber eben nicht so zentral wie menschenfeindliche Vorstellungen wie zum Beispiel Rassismus für die AfD.
Ja, ganz viel dabei, auch ganz viel, wo ich anschließen könnte. Ich finde spannend, dass du in deinem Buch so ein bisschen dagegen argumentierst, gegen diese Intuition oder gegen diese Tendenz der letzten Jahre, auch Verschwörungstheorien immer als demokratiegefährdend auch letzten Endes zu erzählen. Also kannst du das ein bisschen nochmal weiter ausbauen? Zum Beispiel hast du sogar Gegenargumente. Das fand ich ganz spannend. Zum Beispiel Zitat, in den USA waren Verschwörungstheorien der Vergangenheit wiederholt ein Katalysator für Demokratisierungsprozesse. Also ohne allein jetzt in den USA bleiben zu wollen, aber vielleicht kannst du das nochmal hinsichtlich auch der Hauptthese oder einer der Hauptthesen des Buches, soweit ich das verstehe, ausführen, nämlich, dass wir das Ganze zu ernst nehmen oder eben, dass wir das Ganze vielleicht sogar in Richtung einer Panik schlimmstenfalls sogar wahrnehmen.
Ja, beziehungsweise ich glaube, mein wichtigstes Anliegen ist eigentlich, dass wir Verschwörungstheorien differenziert betrachten. Dass wir dann zum Beispiel immer anschauen, im konkreten Falle, mit was für, in Anführungszeichen, dicken Ideologien, wie ich das im Buch nenne, verbinden sich denn Verschwörungstheorien, weil die Gefährlichkeit und die Wertigkeit, könnte man sagen, von Verschwörungstheorien dann meistens davon abhängt von den dicken Ideologien, mit denen sie so eine Allianz eingehen. Und das können eben auf der einen Seite Vorstellungen sein wie Rassismus oder Antisemitismus, die natürlich extrem problematisch sind, aber das können natürlich auch Vorstellungen sein wie Liberalismus oder Sozialdemokratismus, die doch die allermeisten Menschen, die hier wahrscheinlich auch zuhören, als relativ unproblematisch empfinden würden oder als komplett unproblematisch. Und insofern muss man auch sagen, dass die Vorstellung, Verschwörungstheorien sind immer automatisch demokratiefeindlich, natürlich eine ist, die man bekommen kann, wenn man nur auf bestimmte Verschwörungstheorien schaut, gerade wie sie in der westlichen Welt in der Gegenwart prominent sind. Die aber dann aus dem Blick geraten lässt, dass Verschwörungstheorien auch anders funktionieren können, in der Vergangenheit anders funktioniert haben, in anderen Teilen der Welt anders funktionieren und selbst also in der westlichen Welt in der Gegenwart dann auch teilweise anders funktionieren. Dass Verschwörungstheorien also in der Geschichte der USA immer wieder ein Motor für Demokratisierungsschübe waren. Aber auch, wenn wir in die Gegenwart schauen, müssen wir sagen, das 9/11 Truth Movement, also jetzt nicht solche Leute wie Alex Jones, die dann sonst noch irgendwie hetzen, sondern diejenigen, die auf die Straße gegangen sind in New York, immer zu den Jahrestagen da 2006, 7, 8. Das waren ja keine Antidemokraten, sondern die waren vielleicht nervig, die waren vielleicht auch wahnsinnig unangenehm, die standen da mit ihren Schildern, Fragen stellen, Antworten verlangen, haben irgendwie Leute angequatscht, haben vielleicht auch Angehörige der Opfer belästigt, aber die hatten ja nicht die Idee, die Demokratie abzuschaffen, sondern die waren im Grunde, haben die begriffen, die sich als demokratische Kontrollinstanz, die natürlich extrem dadurch motiviert waren, wie die Regierung von George W. Bush die Anschläge ausgeschlachtet hat, nach dem 11. September 2001, eben insbesondere mit der Invasion des Irak. Oder um ein individuelles Beispiel zu nehmen, ist wieder Amerikaner, aber war natürlich auch in Deutschland recht wirkmächtig, nehmen wir es jemanden wie Seymour Hersh, der bis heute behauptet, dass die Nord Stream Pipeline gesprengt wurde von den USA. Das ist nach allem, was wir wissen, eine Verschwörungstheorie, weil doch die Indizienlage eine ganz andere ist und eher quasi zu Tätern aus der Ukraine hindeutet und da ja auch entsprechende Verfahren angeschaut gestreckt worden sind. Und man kann Seymour Hersh, der ja mal ein wirklich ehrenhafter Journalist war, sehr viel vorwerfen mittlerweile. Aber ich glaube, man könnte ihm nicht vorwerfen, dass er kein überzeugter Demokrat ist. Also das würde auch niemand ernsthaft machen. Und da sehen wir schon, Verschwörungstheorien können halt auch wunderbar mit demokratischen Vorstellungen einhergehen. Und wir dürfen uns nicht davon blenden lassen, dass es immer wieder halt auch Verschwörungstheorien gibt, die dann durchaus auch sehr wirkmächtig werden, die halt antidemokratisch ausgerichtet sind.
Danke. Oder aber woran ich gerade noch denken musste, als du das so ausgeführt hast, du hast dann auch die Stelle im Buch, wo es darum geht, dass die amerikanische Unabhängigkeit hier letzten Endes auch mit, oder kannst du es kurz erzählen, ja. Was hat das? Ja.
Ich kann das kurz erzählen. Also es ist etwas, was wir seit den 1960er Jahren wissen. Da hat der Historiker Bernard Baylin ein großes Buch drüber geschrieben mit dem Titel The Ideological Origins of the American Revolution, das 67 erschienen ist, wo er minutiös nachweist, weil er die Pamphlete gelesen hat, die damals zirkulierten, dass Menschen wie Menschen wie John Adams, Menschen wie Thomas Jefferson, also zentrale Figuren, alle der Überzeugung waren, es gäbe ein groß angelegtes, von der britischen Krone und den Ministern gesteuertes Komplott gegen die Freiheit der Menschen in den Kolonien und die sich deshalb legitimiert fühlten, sich unabhängig zu erklären, um die Freiheit für die Menschheit zu bewahren. Natürlich hat die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und der Unabhängigkeitskrieg, die haben nicht direkt zur Etablierung einer Demokratie geführt, aber sie haben zur Etablierung einer Republik geführt, deren Verfassung und Unabhängigkeitserklärung in so einer universalistischen Sprache geschrieben sind, dass natürlich in den Jahrzehnten danach immer mehr Gruppen quasi das Wahlrecht erhielten und das Land immer weiter demokratisch wurde, bis dann 1920 dann letztendlich auch die Frauen wählen durften. Das heißt, Verschwörungstheorien hatten hier, wie dann auch im Zuge des Bürgerkriegs, der zur Abschaffung der Sklaverei führt, eine zentrale Rolle als Demokratiekatalysator.
Eigentlich ja undenkbar, ne? Und ich denke, einige, die jetzt zuhören, denen werden schon vielleicht diverse Alarmglocken an und wieder ausgegangen sein. dass man denkt, okay, also wie jetzt doch alles halb so wild, haben Verschwörungstheorien doch irgendwie was Gutes und man muss nur hoffen, dass alles gut geht. Ganz so einfach ist es nicht und auch vor allen Dingen der Vorwurf, dass du irgendwie was verharmlosen würdest, den nimmst du zum Glück auch ganz schnell mit und hegst ihn ein im Text und sagst, Zitat, unter anderem, es geht mir, das sei nochmals betont, nicht darum, Verschwörungstheorien zu verharmlosen, aber es ist nicht nur falsch, sondern auch wenig hilfreich, Verschwörungstheorien pauschal zu dämonisieren, schreibst du, Zitat Ende. Und da ist natürlich die analytische Anschlussfrage logisch. Wo beginnt denn für dich die Dämonisierung?
Ich glaube, ein großes Problem ist die Pauschalisierung von Verschwörungstheorien, die dann oft damit einhergeht, dass wir so Assoziationsketten bekommen, die angeblich in allen Verschwörungstheorien da sind oder die alle Verschwörungstheorien gleich machen. Das heißt, man hört Verschwörungstheorie und man hat die Assoziation rechtsextrem, antisemitisch, rassistisch, demokratiefeindlich. Und dann sind natürlich alle Verschwörungstheorien total problematisch. Nur wenn man genauer hinschaut, dann stellen wir halt fest, wir haben Verschwörungstheorien, die ganz anders funktionieren. Also zum Beispiel die Verschwörungstheorie von der flachen Erde, die hat eigentlich gar kein fixes Feindbild. Das sind Leute, denen es immer nur darum geht zu belegen, dass die Erde wirklich flach ist. Da kann man sagen, ja, das ist halt nicht so. Die missverkennen die Realität, aber die richten dadurch auch erstmal keinen Schaden an.
Darf ich kurz einhaken? Darf ich ganz kurz, was sagst du dann zum Gegenargument, dass die natürlich, also Flat Earth, die Flacherdler, die sagen natürlich, all deine Schulbücher sind gelogen, alle Politiker sind mit drin, die NASA bescheißt dich seit Jahrzehnten, wir waren nie auf dem Mond und so weiter und so fort. Also das ist ja eine ganze antiwissenschaftliche Ideologie, die mit drin ist und die natürlich dann auch Akteure hat und kennt innerhalb dieser Erzählung, die verantwortlich sind, die schuldig sind, die Sündenböcke sind, die Lügner sind.
Ja, aber ich finde, dass wenn man sich anschaut, wie bei den Flat Earthern wirklich geschrieben wird und also wie der Diskurs abläuft, eigentlich diese Akteure, die da beschuldigt werden, sehr vage bleiben. Das sind dann die Eliten, das ist die NASA, das heißt, das wird nie konkret und es ist ganz, ganz klar, bei Feindbildern, die sich quasi nach oben richten, muss das Ganze konkretisiert und emotionalisiert werden, damit da wirklich passiert. Also da müssen dann irgendwie einzelne Wissenschaftler identifiziert werden, wie wir das in der Pandemie in Deutschland erlebt haben. Da müssen bestimmte Minister als zum Schuldigen erklärt werden und dann wird es wirklich haarig und gefährlich. Und das ist etwas, was wir bei den Flat Earthern, finde ich, eigentlich nie erleben, sondern da ist dann ganz oft von denen da oben oder von der NASA die Rede, aber konkreter wird es in aller Regel nicht.
Ich dachte gerade an, fällt mir jemand ein, der in dem Kontext beschuldigt oder belästigt wurde? Und tatsächlich wurde Buzz Aldrin, der Astronaut, weißt du, bekennst du bestimmt die Geschichte, ja, ne? Der über 70-jährige Buzz Aldrin wurde mal von einem Verschwörungstheoretiker belästigt auf offener Straße und bedrängt auch körperlich. Und das Ganze ist 2002, glaube ich, passiert, Anfang des Jahrtausends. Und der Buzz Aldrin hat ihm eine reingehauen. Also zumindest ein Schlag. Und ja, also ich, auch Gewalt ist keine Lösung, Freunde, ne? Aber ich sag mal so, und vor allem ein Gegenargument ist jetzt nicht so, dass da keiner bedrängt wird von den Flat Earthern. So, selbst einer der bekanntesten Astronauten jemals wurde von so einem Dulli letzten Endes bedrängt.
Ja, aber ich würde jetzt doch argumentieren, dass quasi die Gefahr für die amerikanische Demokratie, die wir momentan erleben, wahrscheinlich eher nicht von dieser Verschwörungstheorie ausgeht und von diesem Gewaltakt, der da stattgefunden hat.
Okay, aber weder von einem Gewaltakt des Bedrängens noch von einem Gewaltakt des Sichwehrens als Selbstverteidigung. Okay, Zustimmung. Kommen wir zurück zur Erde, kommen wir zurück nach Deutschland. Und du kritisierst in deinem Buch tatsächlich, ist ja auch eigentlich, ja, ist nicht mutig, du bist Wissenschaftler, du bist ein analytischer Freigeist, du kritisierst auch eigentlich ja fast auch Kolleginnen und Kollegen oder zumindest Aktivisten, Aktivistinnen, du kritisierst auch NGOs, du kritisierst auch Leute, die das Beste meinen, sicherlich das Beste, oder das Beste, auch nur Klischee eigentlich, wenn man meint das Beste, aber in Deutschland, fangen wir so an, in Deutschland gibt es viele, die sich einsetzen, die arbeiten gegen rechtsextreme Verschwörungserzählungen, die arbeiten gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien, die in der Aufklärung arbeiten, auch ganz viel, und da sagst du, da läuft nicht alles gut. Also du kritisierst auch die einige Akteure, jedenfalls deutscher Verschwörungstheorie-Aufklärung. Was läuft hierzulande diesbezüglich schief? Kannst du das ein bisschen aus deiner Sicht ein bisschen ausführen?
Also ich glaube, vor allem haben wir es hier natürlich mal mit strukturellen Gegebenheiten zu tun, weil sich da oft natürlich so ein problematischer Kreislauf herausbildet. Wir haben Geldgeber, seines Bundesministerien, seines irgendwie Stiftungen, die aufgrund des öffentlichen Diskurses ohnehin schon der Ansicht sind, dass Verschwörungstheorien pauschal gefährlich sind, die dann Projekte fördern, die immer nur wieder das Ergebnis hervorbringen, dass Verschwörungstheorien pauschal gefährlich sind, weil natürlich diejenigen, die diese Gelder haben wollen, um irgendwie sich ihre Stellen zu sichern oder zu verlängern, die leben ja davon oft unter sehr prekären Verhältnissen, natürlich dann das bedienen müssen, was im Antrag quasi vorgegeben ist und dann letztendlich auch umsetzen müssen, was sie wenn sie das dann letztendlich in der Praxis machen. Die sind halt nicht, das muss man ganz klar sagen, in der komfortablen Situation, in der ich als verbeamteter Wissenschaftler bin, dass ich also hier sitzen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie, bin zu dem Schluss gekommen, Verschwörungstheorien sind überhaupt kein Problem mehr und sind daher für mich auch uninteressant. Ich mache jetzt was völlig anderes und schreibe jetzt die Kulturgeschichte des Tennis oder irgendwie sowas, sondern die sind ja da drin und müssen quasi sich weiter ihre Gelder sichern und können deshalb niemals hingehen und sagen, diese Verschwörungstheorie finde ich eigentlich ungefährlich. Und ich glaube, das wird gerade übertrieben, sondern die wissen genau, quasi sie brauchen öffentliche Aufmerksamkeit, sie brauchen vielleicht auch Fördergelder. Und entsprechend warnt man dann eben quasi immer vor der einen Verschwörungstheorie oder vor der anderen Verschwörungstheorie, weil nur so natürlich diese Aufmerksamkeitsökonomie erhalten bleibt und funktioniert. Und dann kann man über so Faktoren sprechen wie, naja, die Förderzeiträume sollten halt irgendwie länger sein, die Leute sollten da vielleicht fest angestellt werden und dann mal in dem anderen Projekt eingesetzt werden, dann könnten sie sich vielleicht auch teilweise distanzierter mit diesen Phänomenen auseinandersetzen.
Das hast du sehr gut und eigentlich in bester Battle-Rap-Manier fast schon das Gegenargument und die Gegenpunchline vorweggenommen, denn ich wollte dir dann natürlich vorwerfen, dass du als verbeamteter Professor jetzt schön reden kannst, von wegen, weil die armen NGOs und deren Mitarbeiterinnen, die können ja eigentlich nichts für deren Finanzierungsmodelle. So.
Nein, aber dazu muss man auch ganz klar sagen, dass, und ich hoffe, dass das im Buch auch klar wird, dass es mir jetzt ja nicht darum geht, irgendwie Einzelpersonen an den Pranger zu stellen und denen irgendwie unlautere Motive zu unterstellen, sondern es geht mir darum, im Grunde wirklich zu zeigen, wie die gesamte Förderstruktur nicht ideal aufgebaut ist, wie es vielleicht auch zu viele Projekte gibt, die miteinander konkurrieren, die dann eben auch entsprechende Ergebnisse produzieren müssen, sondern dass es vielleicht sinnvoller wäre, da etwas anders vorzugehen. Und mein Eindruck ist schon manchmal, was mir schon auffällt, ist es so, dass es manchmal sehr viel Geld in so Projekte geht, die dann nach außen so super aussehen und die zum Beispiel so Aufklärungsarbeit betreiben, dass aber gerade zum Beispiel so die, ich sag mal, etwas langweilige Arbeit wirklich mit den Betroffenen, wie sie zum Beispiel die Beratungsstellen machen, ja nicht sonderlich gut finanziert wird von den Geldgebern, sondern die sich immer von Jahr zu Jahr hangeln und die haben dann irgendwie was, 2,9 Stellen oder so, mit denen die da auskommen müssen und da hat man nicht den Eindruck, dass die irgendwie unterbeschäftigt sind, sondern hat eher den Eindruck, die könnten noch viel Spannenderes machen, diese Dinge noch besser machen und noch mehr Fälle annehmen und schneller beraten, wenn die halt ein bisschen besser finanziert werden, dass vielleicht also die Gelder da auch nicht immer ganz dahin fließen, wo sie am sinnvollsten gebraucht oder am nötigsten gebraucht werden.
Also es ist keine reine NGO-Hassrede in deinem Buch.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist, und so soll es ja auch nicht instrumentalisiert werden. Und ich glaube, so ist es ja auch nicht instrumentalisiert worden. Also es gibt ja ganz viele Diskussionen gerade über, wir haben ja auch gestern darüber gesprochen in diesem Beirat, über diese NIOS und den NGO-Komplex und all diese Dinge. Also das ist ja nicht so, dass ich da irgendwie so eine Verschwörung unterstelle, die da läuft. Das wäre ja totaler Schwachsinn. Sondern mir geht es darum, Dinge, die ich als problematisch empfinde, zu kritisieren. Damit man sie dann auch besser machen kann. Und das sind ja oft auch ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel die meisten Infomaterialien, die für Schülerinnen und Schüler entwickelt werden, widmen sich der gymnasialen Mittel- und Oberstufe. Das sind aber, da Bildung mit dem Glauben an Verschwörungstheorien negativ korreliert, diejenigen, die am wenigsten wahrscheinlich an Verschwörungstheorien glauben. Das heißt, wir bräuchten viel mehr Infomaterialien und Lehrkonzepte für andere Schultypen. Da gibt's aber praktisch nichts. Wir haben auch keine Idee eines großen Curriculums, wie wir Verschwörungstheorien zum Beispiel mit dem größeren Thema Media Literacy, Medienkompetenz verzahnen und ab welchem Alter wir überhaupt damit anfangen können. Und wir wissen aus Studien, aber auch aus der Arbeit der Beratungsstellen, die Menschen, die besonders empfänglich sind in Deutschland für Verschwörungstheorien, sind nicht junge Menschen, sondern es sind ältere Menschen, so über 50, über 60. Und es gibt im Grunde keinerlei Projekte, um die systematisch zu erreichen. Und um solche Sachen geht es mir dann ja, dass man sagt, also es müsste eigentlich ein bisschen verschoben werden und der Fokus müsste anders gelegt werden, weil man dann quasi noch effektiver gegen Verschwörungstheorien was machen könnte.
Ja, doch, das ist, glaube ich, wichtig und da stimme ich zu. Also was du gerade sagst, inhaltlich die Radikalisierung in der zweiten Lebenshälfte, wie es ja auch manchmal heißt, ne? Also auch wieder durch Brüche verursacht, ne? Und auch so aus psychologisch ganz oft auch erkenntlich, dass man dann, ich weiß nicht, man geht in Rente oder so, oder man wird eh älter, man hat eh andere Baustellen, ne? Wir alle werden älter, das ist trivial, aber dass man dann denkt, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Und dann hängen die Leute auf YouTube ab, dann hängen die Leute auf Telegram ab und dann, oder dann ist man plötzlich wer, indem man so Verschwörungskontent postet, Likes dafür kriegt und so. Ne? Das ist total problematisch. Und übrigens, apropos Selbstkritik, damit das hier nicht auf einer reinen Vorwurfsebene bleibt, ich bin selbstverständlich auch Corona-Profiteur. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass ich hinter der Corona-Pandemie stecke oder dergleichen, aber ich habe in der Corona-Pandemie jede Menge Workshops geben können und dürfen und auch einiges davon bequem von zu Hause aus, ne, über alles Mögliche, auch über Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, Verschwörungsdenken und damit auch Geld verdienen können. Und auch leichter als Leute, die jetzt eben anders getroffen waren von der Pandemie und ihren Job nicht eben entspannt im Homeoffice machen konnten oder nicht rein zufällig vor der Pandemie ein Buch in dem Bereich publiziert hatten. Ne? Also das vielleicht auch nochmal so gesagt. Ja, Michael, Weihnachten steht vor der Tür oder wenn ihr das hört, dann ist Weihnachten vielleicht mitten in der Tür und findet gerade statt oder vielleicht auch schon passé. Und wir wollen ja auch tatsächlich konstruktiv sein und sind es hoffentlich auch in der letzten Stunde gewesen, aber wir sind es hoffentlich auch weiterhin. Also was ist denn jetzt mit den Verschwörungstheorien am Weihnachtstisch? Wir haben jetzt einerseits so ein bisschen die Makrobrille aufgehabt und gesagt, okay, das ist ein Problem, das ist ein ernsthaftes Problem, aber so geschichtlich und kulturgeschichtlich gesehen war es das nicht immer und überall und vielleicht hier und da wird es punktuell auch übertrieben oder strukturell nicht richtig bearbeitet. Aber wenn wir diese Makrobrille mal absetzen und so ein bisschen in den Mikrobereich schauen, in den Nahbereich schauen, also wie gesagt, du arbeitest nicht in der konkreten Beratung wie die Leute bei Veritas, ich auch nicht, aber dennoch, was würdest du denn raten? Wie denn umgehen mit Verschwörungstheorien am Weihnachtstisch oder im Familiären ganz allgemein?
Ja, das klingt jetzt so trivial, aber ich glaube, ich würde raten, möglichst entspannt damit umzugehen erstmal und differenziert damit umzugehen. Also nicht sofort, wenn das aufkommt, irgendwie so zu machen, sondern vielleicht so zu sagen, vielleicht ist das irgendwie so, ist Politik generell nicht so das beste Diskussionsthema, das wir haben sollten hier irgendwie, während wir die Gans verspeisen. und dann zum Beispiel anbieten, dass man auf einem Spaziergang am nächsten Tag darüber spricht. Das ist ja ein Hinweis, der auch von den Leuten von Veritas zum Beispiel immer wieder gegeben wird, feste Räume schaffen. Also sagen, wir reden jetzt auf einem Spaziergang darüber, wenn wir loslaufen, geht's los und wenn wir zu Hause ankommen, ist das Thema vorbei, weil die Leute ja ganz oft darüber reden wollen. Und dann wirklich mal hinhören, was haben die Leute denn zu sagen und inwiefern ist das denn problematisch und extremistisch, was die glauben, oder in Anführungszeichen nur verschwörungstheoretisch. Und danach kann man sich dann auch wieder entsprechend positionieren und kann dann durchaus auch sagen, vielleicht, okay, jetzt waren wir spazieren, jetzt lassen wir das mal, gerne können wir das morgen nochmal machen, wenn du weiter darüber sprechen willst. Ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr darüber hören, aber hier drin lassen wir es einfach mal sein und mit den anderen ist das vielleicht eh nicht so gut zu diskutieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil, glaube ich, ganz wichtig ist, im Gespräch zu bleiben. Es gibt eine ganze Reihe von Studien mittlerweile, die eben auch zeigen, dass eben die Neigung zu Verschwörungstheorien steigt, wenn die Menschen vereinsamen. Und das ist ja auch irgendwie klar, weil dann fühlen die sich ausgegrenzt, die fühlen sich missverstanden. Dieser Kontrollverlust, über den wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, der wird dann noch größer. Und vor allem, die suchen sich dann halt woanders ihre sozialen Kontakte. Und wo finden die sie dann? Oft wirklich dann am rechten Rand der Gesellschaft, wo gezielt die Fühler nach ihnen ausgestreckt werden und wo über bestimmte Verschwörungsvorstellungen dann eine Verbindung besteht und wo man dann vielleicht hineinkommt dann in diese menschenfeindlichen Ideologien von Rassismus und Antisemitismus, die man ursprünglich gar nicht geteilt hat, die man dann aber akzeptiert, weil quasi die neue Peer Group diese Überzeugungen hat. Insofern im Gespräch bleiben, offen bleiben, differenziert bleiben, aber durchaus eben halt auch Grenzen setzen und sagen, also hier reden wir nicht darüber und das möchte ich jetzt vielleicht nicht hören und hier ist nicht der Kontext und sich eben halt natürlich auch dadurch selbst schützen und schauen, dass das Ganze nicht ausartet.
Also wären wir letzten Endes wieder bei deinem, wir sollten Verschwörungstheorien ernst, aber nicht wörtlich nehmen, oder man könnte es vielleicht ein bisschen weiterspinnen in dem Sinne, dass wir sagen, wir sollen Menschen ernst nehmen, oder? In ihren Bedürfnissen vielleicht auch.
Genau, also die Frage eben wäre wieder zu fragen, was denn also, wenn mein Onkel oder meine Tante Verschwörungstheorien artikuliert, was stecken denn da für Bedürfnisse dahinter? Warum machen die denn das? Und vielleicht hilft so eine Frage, wie geht's dir denn eigentlich so richtig? Dann oft auch weiter und dann kommt man vielleicht auf den Kern des Problems und auf das, wofür die Verschwörungstheorien dann letztendlich das Symptom sind.
Ja, ich glaube, das wäre ein guter Tipp, dass man nachfragt, was denn eigentlich die Sorge dahinter ist oder was das emotional mit den Menschen macht. Und das ist irgendwie auch interessanter und wichtiger auf einer Beziehung. Also man sollte immer auf Sachebenen, also man darf auf Sachebenen reden und faktisch falsche Desinformation, auch ein riesen Themenbereich, den du auch angehst im Buch, aber auch allgemein oder der mich auch beschäftigt. Also falsche Information, Desinformation angrenzend, aber nicht dasselbe wie Verschwörungstheorien. Man sollte Gegenrede leisten, da wo sie einfach leistbar ist. So, aber man sollte auch ganz viel zwischen den Zeilen hören. So, geht es dir denn wirklich um jetzt die Erdform, um so ganz banal gesagt, bei dem Flat Earther? Oder geht es dir jetzt um Impfbiologie oder so? Oder hast du gerade Angst und Sorge um die Zukunft, um dein Leben, um deine Familie oder so? Also in einer Pandemie natürlich hatten wir alle, ne? Aber so allgemein auch diese medizinischen Verschwörungstheorien, dass da ganz viel ja auch, ich will das gar nicht zu irgendwas Legitimem aufblasen, ne? Aber wir haben natürlich auch ein System in Deutschland, wo einfach sehr wenig Zeit da ist. Beim Hausarzt hast du wenig Zeit, in der Großstadt wahrscheinlich noch mehr als wo am Land. Am Land gibt es wahrscheinlich gar keinen Hausarzt mehr. Ne? Du bist dann im Krankenhaus erstmal irgendwer und es muss ganz schnell gehen. Und dann gehst du halt zu irgendeinem Heilpraktiker und der hat dann mehr Zeit. So, ne? Und der hat vielleicht keine fachliche Ausbildung, um deine medizinischen Probleme oder deine seelischen Probleme richtig zu verstehen. Aber der nimmt sich erstmal ein halbes Stündchen oder ein Stündchen oder ein Coach. Diese Esoterik-Szene, all das, ne? Also auch Coaches, es gibt ganz viele legitime, kompetente Coaches, ne? Aber was ich sagen will, dass diese Gefühlsebene ja so relevant ist, ne? Man wird dann letzten Endes als Mensch, wenn man an einem Ort nicht ernst genommen wird, dann wendet man sich anderen Menschen und anderen Gemeinschaften zu und findet dann schlimmstenfalls dort seine Anerkennung, wo es dann eben in Richtung Desinformation geht, wo es gefährlich wird, wo falsche Informationen über das Medizinische geteilt werden und. So.
Ja, ganz genau, dem kann ich nur zustimmen.
Also es geht um Anerkennung und um Wertschätzung und ich glaube auch, wir sollten am Weihnachtstisch versuchen, also es ist über die Frage, ob man trinkt ein paar Flaschen Wein und redet über die Weltanschauung, so ungefähr über Politik und Geopolitik und Weltanschauung und so, ob das dann das beste Setting ist, so, ne? Also alle sehen sich selten, haben ganz viele Rededrang und vielleicht ein paar Gläser Wein drin, ob das die beste Umwelt dafür ist, das ist offen, aber wenn man sich trifft und wenn man Spaß hat und wenn man vielleicht auch mal einen Wein trinkt, dann ist man möglichst, nachsichtig miteinander umgeht.
Also ich glaube ja, nachsichtig ist eigentlich ein schönes Wort, finde ich. Nachsichtig mit anderen, aber natürlich auch nachsichtig mit sich selbst. Also es bringt ja auch nichts, sich dann am nächsten Tag zu kasteien und zu sagen, oh, da hätte ich jetzt intervenieren müssen oder noch schärfer nachfragen müssen, sondern einfach auch mal über was anderes sprechen und vielleicht das Thema dann gar nicht berühren, sondern auch so eine Bemerkung ins Leere laufen lassen. Das hat, glaube ich, auch was für sich.
Also nicht über jedes Stöckchen springen, also nicht jedes Provokationspotenzial. Ist ja auch sowas, ne? Also auch was einerseits diese Populistinnen auf der Makroebene so gut beherrschen, dass sie hauen was raus und wir springen zum Teil drüber. Oder zumindest muss man sich jedes Mal fragen, gehe ich da jetzt drauf ein? Ist das jetzt etwas, das man reproduzieren muss? Ist es jetzt ein kalkulierter Tabubruch? Oder ist es etwas, das man wirklich adressieren muss?
Ja.
Und
nö,
vielleicht,
also, ja, sehe ich genauso.
Ja. Vielleicht können wir das dann auf die Mikroebene wieder ziehen. Genauso wie man nicht über das Stöckchen von Trump oder Weidel springen muss, genauso muss man nicht über jedes Stöckchen von Onkel Ernst oder Tante Emma springen, die was sagt, um zu provozieren.
Absolut.
Ja, so langsam nähern wir uns dem Ende. Wir haben gerne, also falls du jetzt noch unbedingt was unterbringen willst, sehr, sehr gerne. Sonst würde ich dich vielleicht auch mal fragen, so was, ich will auch gerne Bühne bringen, noch für Bühne bieten für andere. Also was liest du denn gerade? Was begeistert dich denn gerade? Was interessiert dich gerade? Du kannst gerne was nennen in Richtung Forschung anderer Leute. Wenn du einen Lieblingsroman hast, der gerade irgendwie neu ist und ganz spektakulär ist, kannst du gerne noch den nennen. Also irgendwas, wo du jetzt sagst, das braucht mehr Aufmerksamkeit, egal aus Kunst, Kultur, Politik, jemand, der sagt, wo du sagst, dass da passiert was Gutes, dem wünsche ich mehr oder ihr wünsche ich mehr Aufmerksamkeit.
Ja, also ich lese gerade, wenn ich auch noch nicht so weit gekommen bin, den neuen Thomas Pynchon. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Schattennummer oder irgendwie sowas. Und ich werde gerne, sicher sehr gerne lesen über die Feiertage den neuen Dan Brown Roman, der ja auch vor ein paar Monaten erschienen ist, weil zum Beispiel dass die Behandlung von Verschwörungstheorien und Verschwörungen bei Dan Brown deutlich komplexer ist, als das auf den ersten Blick aussieht. Bei Dan Brown, und da bin ich gespannt, wie das in dem neuen Roman ist, geht es nämlich meistens gar nicht so sehr um wirkliche Verschwörungen, sondern es geht ja immer nur darum, dass Einzeltäter inszenieren, es gäbe eine Verschwörung. Also irgendwie bei Angels and Demons ist es so, dass jemand so tut, als wäre der Illuminatenorden auferstanden. Selbst im Da Vinci Code stellt sich raus, am Ende sind das nur zwei Leute, die hinter dem Ganzen stecken und nicht so eine ganze Bruderschaft oder sonst eine größere Gruppe. Das heißt, Dan Brown spielt eigentlich auch so sehr geschickt mit unseren Erwartungen an Verschwörungen und Verschwörungstheorien und insofern kann man das gerade, wenn man so ein bisschen im Verdauungskoma ist über die Feiertage, finde ich immer noch so ganz gut runterlesen und wenn man es eher so asketischer mag und aufnahmefähiger ist, dann kann man den Pynchon immer empfehlen. Da geht es auch um alternative Geschichten, Verschwörungstheorien, Verschwörungen, wie immer im Grunde bei Pynchon seit den 60er Jahren.
Ah, sehr, sehr schön. Du bist also tatsächlich auch noch in der Literatur und in der Popkultur beheimatet, was das Thema angeht. Also ich habe ja vorhin, also ich lese natürlich auch Romane und Bücher. Ich habe vorhin ja Akte X auch genannt als kindliche Sozialisation. Ich habe seit ein paar Monaten wieder angefangen und also ein bisschen Guilty Pleasure, obwohl das ja so ein komischer Ausdruck ist, aber dennoch so, weil es einerseits Trash ist, aber auch ernst. Supernatural. Kennst du Supernatural? Die Serie, die vor weiß ich gar nicht, vor 20 Jahren, glaube ich, anfing. 2005 oder so. Es ist ein bisschen Akte X trifft zwei Brüder, die durch die Gegend fahren in einem Auto und dann auch alles jagen von Dämonen bis, ne, und es ist auch witzig, es ist auch Metaebene und für alle, die es, ihr könnt es nicht sehen, der Michael nickt, deswegen, du kennst Supernatural.
Ich habe da sehr viele Abschlussarbeiten dazu betreut.
Das klingt nach Arbeit wieder. Das klingt wieder nach Arbeit. Ich mache das privat aus Spaßgründen. Aber kann ich mir vorstellen, dass Leute da wirklich ganz viel zu machen, weil da geht es eben auch um das Metaphysische, um etwas, was dahinter steht, hinter der Wirklichkeit eigentlich und vielleicht auch etwas, was nur Auserwählte sehen oder so. Also es ist tatsächlich auch ganz viel Konspiration mit drin. Ja, Michael, hast du noch was? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst? Wenn nicht, kannst du natürlich auch das von anders tun, aber jetzt gerade...
Ich bin ziemlich durch, ich habe nichts mehr.
Du bist ziemlich, ziemlich durch,
Ich bin bereit für die Feiertage.
Ich wollte gerade sagen, ziemlich durch bin ich auch mit 2025. Es war ein schönes Jahr, es war ein volles Jahr, aber es war auch, manchmal ein richtig langes Jahr gefühlt. Ich bin deswegen auch sehr urlaubsreif. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben. Es geht für mich und für diesen Podcast weiter im Januar auf jeden Fall mit einem ganz tollen Gast. Das verrate ich jetzt noch nicht. Es passt aber auch ganz thematisch super zu dem, was wir heute gemacht haben. Ich möchte euch allen, die ihr zuhört und die ihr hoffentlich nicht nur bis jetzt durchgehalten habt, sondern bis jetzt auch vielleicht ein bisschen Spaß und ein bisschen Erkenntnis hattet, möchte ich euch nochmal das Buch von Michael Butter ans Herz legen. Das ist nämlich Die Alarmierten, was Verschwörungstheorien anrichten, vor sehr kurzem erschienen bei Surkamp. Und ich werde auch ein Exemplar des Buches verlosen. Also unter allen, die diesen Podcast teilen, auf Steady zum Beispiel oder auch gerne woanders in sozialen Netzwerken. Ich müsste es idealerweise mitkriegen, ne? Aber werde ich halt ein Buch verschicken. Das reicht euch nicht mehr zu Weihnachten, aber gerne dann später. Das auf jeden Fall. Alle anderen, kauft es doch mal. Kann man dir sonst irgendwo folgen? Kann man dir irgendwo in den sozialen Netzwerken folgen? Ist das ein öffentlicher Account? Sag du es. Bist du irgendwo?
Ich bin nur auf LinkedIn aktiv. Alles andere vermeide ich. Beziehungsweise es gibt den Instagram-Account der Amerikanistik der Uni Tübingen. Da gibt es auch immer wieder Dinge über mich. Aber da hat man dann natürlich auch einige andere Sachen, die gar nichts mit mir und Verschwörungstheorien zu tun haben. Was vielleicht auch nicht schlecht ist.
Eben wollte ich gerade sagen, also no disrespect, ne, was vielleicht auch nicht schlecht ist, sich mal mit anderen Themen als nur mit unseren zu beschäftigen, das auf jeden Fall. Und allen, die jetzt zugehört haben und gedacht haben, hey, das ist eine coole Nummer, die der Jan da veranstaltet, mit Leuten reden, auch einiges in Vorbereitung, einiges in Zeit. Falls ihr mir oder diesem Podcast ein kleines Weihnachtsgeschenk machen könnt, es gibt eine Kaffeekasse per PayPal, kann man ein paar Euronen reinwerfen. Man kann natürlich meine Bücher auch kaufen, auch das zum Thema Verschwörungserzählungen, Verschwörungstheorien, um die terminologische Abbindung wieder hier zirkulär zum Anfang hinzukriegen. Und ich freue mich total, falls ihr uns schreibt, wie ihr das Gespräch fandet, falls ihr uns schreibt, was euch beschäftigt und falls ihr richtige Probleme mit dem Thema habt im sozialen Nahbereich, im familiären Bereich, im Freundschaftsbereich oder auch kollegial, dann meldet euch doch bei Beratungsstellen. Es gibt einige. Aber wir haben unter anderem mit und über Veritas gesprochen. Die leisten tolle Arbeit. Andere leisten sicherlich auch tolle Arbeit, aber da habe ich dann weniger Einblick. Ja, dann. Ich glaube, das war's. Danke, Michael.
Dann danke ich dir, Jan, für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dito, danke fürs Dasein, danke fürs Zuhören. Alle, die da draußen seid, schreibt uns gerne, was ihr vom Gespräch haltet, wie ihr das Gespräch fandet. Und wir sehen uns bald. Bye, bye.
Ciao.